SK Audio.
Es ist der 18. Dezember. Herzlich willkommen zu Kalter Winter, heiße Spuren, deinem Krimi-Adventskalender. Heute gibt's den zweiten Teil von Der Fall Stretelli von Edgar Wallace und auch bereits die Auflösung des Falls. Detektivinspektor John McKenzie wurde im ersten Teil gestern von Mona Stretelli beauftragt, das Verschwinden ihrer Schwester zu erforschen. Denn Mona ist der festen Überzeugung, dass ihre Schwester ermordet wurde, und zwar von ihrem Ehemann. Peter Morstels wirkt auch auf den Inspektor verdächtig, aber ob er wirklich ein Mörder ist, das hörst du jetzt am besten selbst. Viel Spaß mit Türchen Nummer 18. Der Fall Stretelli von Edgar Wallace. Gelesen von Stefan Krombach. Nachdenklich reiste McKenzie nach London zurück. Und als er bei Scotland Yard ankam, wartete Mona Stretelli bereits in seinem Büro auf ihn.
»Ich kann es Ihnen schon ansehen, dass Sie nichts erreicht haben«, sagte sie.
»Dann müssen Sie ja eine Gedankenleserin sein«, entgegnete er lächelnd. »Es steht bei mir fest, aber das sage ich Ihnen nur inoffiziell, dass Morstels ein Lügner ist. Er mag ja auch ein Mörder sein, aber das ist noch nicht ganz erwiesen.«
»Glauben Sie, dass Sie etwas finden würden, wenn Sie einen Durchsuchungsbefehl hätten?«
McKenzie schüttelte den Kopf. »Nein, das glaube ich nicht«, erwiderte er bedauernd. »Dieser Mann ist mehr als ein gewöhnlicher Verbrecher. Wenn er diese unglückliche Frau ermordet haben sollte, er sah, dass sie bleich wurde und schwankte und eilte zu ihr, um sie zu stützen.«
»Es ist nichts«, sagte sie, aber ihr Gesicht nahm einen leidenschaftlichen Ausdruck an und ihre Augen blitzten so, dass er erschrak. »Und ich schwöre Ihnen«, rief sie heftig, »dass dieser Mann nicht entkommen soll. Er wird für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden.«
Plötzlich brach sie ab, presste die Lippen zusammen und reichte ihm die Hand.
»Ich werde Sie nicht wiedersehen.«
Mit diesen Worten verabschiedete sie sich von ihm. Am Nachmittag berichtete McKenzie seinem Chef über den Fall, aber der hatte wenig Hoffnung, die Sache aufzuklären.
»Ich fürchte, wir können nichts tun.«
»Natürlich begreife ich, dass die spanische Dame über den Verlust ihrer Schwester sehr aufgeregt ist, aber häufig verschwinden Personen, besonders wenn sie der Bohème angehören. Vielleicht taucht sie in kurzer Zeit in Monte Carlo auf.«
McKenzie war nicht der Ansicht. 14 Tage lang sah er Mona Stretelli nicht, aber er las von ihr in der Zeitung. Es waren kostbare Juwelen versteigert worden, die einem Marquis gehörten, und sie hatte einen berühmten Ring mit einer Edelsteingemme gekauft, der früher im Besitz von Marie Antoinette gewesen war. In der Zeitung war besonders vermerkt, dass sie 200 Pfund dafür gezahlt hatte. In einer illustrierten Zeitschrift erschien sogar eine Abbildung des Ringes und daraus ging hervor, dass er ein ganz besonderes Aussehen hatte und mit keinem anderen verwechselt werden konnte. Es wurde in den Blättern ausdrücklich erwähnt, dass der Ring eine außergewöhnliche Größe habe und sich wohl kaum als Schmuckstück für eine Frau eigne. McKenzie wunderte sich, dass Mona Stretelli ihren Schmerz so schnell vergessen hatte und sich mit solchen Dingen tröstete. Aber dann ereignete sich etwas Unvorhergesehenes. Sie kam zu Scotland Yard, ohne sich vorher anzumelden, und suchte Mr. McKenzie im Büro auf. Er hoffte, dass sie ihm etwas Neues über den Fall mitteilen würde, aber er war entsetzt und sprachlos, als er den Grund ihres Besuchs erfuhr.
»Mr. McKenzie«, sagte sie, »ich habe Ihnen gegenüber Mr. Morstels verdächtigt. Das war nicht recht von mir. Mein Argwohn hat sich nicht bestätigt.«
Bestürzt sah er sie an. »Haben Sie ihn denn kürzlich gesehen?«
Sie nickte und das Blut stieg ihr in die Wangen.
»Ich werde ihn noch diese Woche heiraten«, erwiderte sie mit etwas unsicherer Stimme.
Ungläubiges Erstaunen drückte sich in seinen Zügen aus.
»Sie wollen ihn heiraten?« fragte er atemlos. »Aber Sie wissen doch, mit wem Sie es zu tun haben.«
»Ich fürchte, dass wir beide ein Vorurteil gegen ihn gefasst haben«, entgegnete sie ruhiger. »Ich täuschte mich jedenfalls. Als ich ihn nachher näher kennenlernte, fand ich, dass er ein liebenswürdiger, faszinierender Charakter ist.«
»Das muss wohl der Fall sein«, sagte der Inspektor grimmig. »Aber sind Sie sich auch über das klar, was Sie tun?«
Sie nickte. »Ja, ich werde ihn heiraten, sobald seine Scheidung bei Gericht erledigt ist. Ich besuche ihn jetzt für eine Woche. Seine Tante kommt auch, so dass noch eine ältere Dame im Haus ist. Ich sagte Ihnen ja, dass ich sie nicht wiedersehen würde. Und diesmal meine ich es wirklich.«
Dann verabschiedete sie sich kurz und ging. Gerade als sie sich der Tür zuwandte, fiel ihre Tasche zu Boden. Eilig hob Mona Stritelli sie wieder auf und ging hinaus. Beim Fallen hatte sich aber die Tasche geöffnet und eine längliche, seidene Börse war herausgefallen. Inspektor Mackenzie entdeckte sie erst, als die Dame bereits gegangen war. Sofort öffnete er sie, da er glaubte, er würde eine Karte mit ihrer Pariser Adresse finden, aber er entdeckte nur eine Quittung, die ihn außerordentlich interessierte. Ein paar Sekunden später wurde sie ihm wieder gemeldet. Allem Anschein nach hatte sie inzwischen ihren Verlust bemerkt.
»Ich weiß, warum Sie gekommen sind«, sagte Mackenzie, als sie mit feuerrotem Gesicht vor ihm stand. »Hier, ich fand die Börse vor ein paar Sekunden auf dem Boden.«
»Ich danke Ihnen vielmals«,
erwiderte sie atemlos, und ohne ein weiteres Wort zu verlieren, drehte sie sich kurz um und ging rasch hinaus. Am nächsten Morgen erhielt Mackenzie ein Telegramm von ihr, in dem sie ihm mitteilte, dass sie aufs Land ginge. Mackenzie hatte seine eigenen Gedanken über den Fall, aber vor allem beschäftigte ihn die Frage, was wohl Peter Morstles zu dem Ring von Marie Antoinette sagen würde. Am zweiten Morgen nach der Abreise Mona Stritellis ging er zum Waterloo-Bahnhof, um die Leute genauer zu beobachten, die mit dem Zug nach Southampton reisten. Gerade an dem Tag fuhr ein großer transatlantischer Dampfer ab, für den viele Passagiere gebucht hatten. Deshalb war der Zug so überfüllt, dass die Eisenbahndirektion noch einen zweiten Zug folgen ließ.
»Ist doch merkwürdig, wie viel die Amerikaner reisen«, meinte der Stationsvorsteher, als er Inspektor Mackenzie erkannte. »Sehen Sie doch nur die alte Dame dort drüben.«
Er zeigte auf eine gebeugte Gestalt in tiefer Trauer, die sich mühsam an zwei Krücken den Bahnsteig entlang schleppte. »Es gehört doch allerhand dazu, dass eine Frau in so vorgerücktem Alter noch eine so lange Reise unternehmen will.«
»Ja, das ist wirklich außerordentlich«, antwortete Mackenzie leise.
Als er am Nachmittag in sein Büro kam, fand er einen befleckten, schmutzigen Briefumschlag vor. Die Adresse war mit Bleistift geschrieben. Als er ihn öffnete, entdeckte er eine Visitenkarte von Mona Stritelli. Auf der Rückseite standen nur die wenigen Worte:
»Um Himmels Willen, kommen Sie und retten Sie mich!«
Mackenzie ging mit dieser Nachricht zu seinem Chef und erstattete Bericht. Und von diesem Augenblick an wollte er nichts mehr mit der Sache selbst zu tun haben. Aber trotzdem wurde ihm der Erfolg zugeschrieben, den die Polizei später hatte.
»Aber Mackenzie, Sie müssen die Leitung des Falles übernehmen«, drängte der Chef.
Mackenzie ließ sich jedoch nicht erweichen, und so wurde schließlich Inspektor Jordan mit der ganzen weiteren Bearbeitung betraut.
Werbung.
Es gibt ja mittlerweile wirklich eine ganze Menge Anbieter, bei denen du Hörbücher hören kannst. Es gibt Podcasts, es gibt Downloadportale mit Abos, es gibt Streaming-Abos. Und bei diesen Hörbuch-Streaming-Abos, da kannst du zwar theoretisch in so viele Hörbücher reinhören, wie du willst, aber einige haben mittlerweile so eine Stundenbegrenzung. Das heißt, wenn du in einem Monat zum Beispiel 20 Stunden gehört hast, dann ist erstmal Schluss. Bei Storytel ist das anders. Mit Storytel Unlimited kannst du nämlich wirklich unbegrenzt Hörbücher anhören. Und du bekommst auch Zugriff auf zahlreiche exklusive Storytel Originals. Du kannst Storytel jetzt exklusiv über den Link in der Podcast-Beschreibung 30 Tage lang kostenlos testen. Perfekt also, um an den Weihnachtstagen in der Hörbuchwelt zu versinken. Und auch in deinem Gratismonat hörst du mit Storytel Unlimited ohne Stundenbegrenzung. Check den Link zu meinen Werbepartnern in der Podcast-Beschreibung und teste Storytel jetzt 30 Tage gratis.
Gegen Mitternacht kam Jordan zu dem Haus von Morstels. Er war bewaffnet und hatte sich einige Begleiter mitgebracht. Der Chef hatte das angeordnet. Peter Morstels war nur halb angekleidet, als er die Haustür öffnete. Und er wurde ein wenig bleich, als er sah, wer sein Besucher war.
»Wo ist Mona Stretelli?« fragte Jordan kurz.
»Sie hat das Haus verlassen«, sagte Peter. »Sie ist gleich am selben Abend wieder fortgegangen. Meine Tante konnte nicht herkommen und Miss Stretelli wollte sich nicht kompromittieren.«
»Sie lügen«, entgegnete der Detektiv kurz. »Ich werde sie verhaften und dann das Haus genau durchsuchen.«
Die Durchsuchung ergab nichts, aber am Morgen verhörte Jordan die einzelnen Leute im Dorf und erfuhr Verschiedenes, was die Lage Morstels sehr gefährdete. Zwei Bauern waren von einem benachbarten Dorf zurückgekehrt und hatten dabei einen Weg benutzt, der sie in der Nähe seines Hauses vorbeiführte. Und sie hatten den unheimlichen Schrei einer Frau gehört. Es mochte etwa 9 Uhr gewesen sein, als dies passierte. Der Schrei kam deutlich aus der Richtung des Hauses. Sonst hörten sie nichts. Die Bauern kümmerten sich wenig um die Sache. Als Morstels später darüber ausgefragt wurde, gab er ohne weiteres zu, dass Mona Stretelli aus keinem besonderen Grund plötzlich angefangen hatte, furchtbar zu schreien.
»Sie benahm sich wie eine Wahnsinnige. Man konnte sie kaum halten. Aber Sie können mich doch nicht verhaften, weil eine Frau hier geschrien hat. Ich ließ ihr 1 Stunde Zeit, sich zu beruhigen. Dann ging ich zu ihrem Zimmer, klopfte an die Tür, erhielt aber keine Antwort. Als ich öffnete, war sie fort. Wahrscheinlich war sie durch das Fenster gesprungen, denn von dort aus konnte sie leicht die Straße erreichen.«
»Die Geschichte macht aber einen ganz faulen Eindruck«, sagte Jordan. »Ich bringe sie jetzt zur Polizeiwache, während ihr Anwesen durchsucht wird.«
Man wühlte den Garten um, und am 3. Tag machte man eine große Entdeckung. In einer Tiefe von nicht ganz 1,5 Metern fand man einen Haufen halb verbrannter Knochen. Was den Fund für Morstels so gefährlich machte, war die Tatsache, dass man den halb verkohlten und zusammengeschmolzenen Ring Marie Antoinettes entdeckte. Jordan kehrte nach London zurück und teilte Mackenzie sofort die Neuigkeit mit.
»Jetzt ist ja alles klar. Er hat wahrscheinlich die Leichen seiner ermordeten Frauen verbrannt. Ich habe auch einen großen Herd in der Küche entdeckt. Bei der Abgelegenheit des Hauses muss es ihm leicht gefallen sein, das zu tun, ohne dass andere Leute es merkten. Übrigens habe ich durch unseren Mediziner bereits feststellen lassen, dass es sich um Menschenknochen handelt.
Es müssen deshalb aber noch nicht die Knochen Mona Stretellis sein«, warnte ihn Mackenzie.
»Aber wir haben doch auch die Überbleibsel dieses sonderbaren Ringes gefunden. Das genügt doch wohl als Beweis.«
Während des langen Prozesses, der nun folgte, zeigte Morstels eine Kaltblütigkeit, die ihresgleichen suchte. Erst als das Todesurteil ausgesprochen wurde, brach er zusammen. Aber er fasste sich bald wieder. Am Morgen vor der Hinrichtung fuhr Mackenzie zum Gefängnis von Nottingham, um den Verurteilten noch einmal zu sprechen. Morstels hatte es selbst so gewünscht. Als der Inspektor in die Zelle kam, rauchte der Gefangene eine Zigarette und plauderte mit einem Wärter. Er nickte Mackenzie zu.
»Sie haben mir Unglück gebracht, aber ich werde Ihnen wenigstens noch ein Geständnis machen. Ich habe verschiedene Frauen umgebracht. Im Ganzen 3.«
Er zuckte gleichgültig die Schultern.
»Ich habe sie alle in Beton eingemauert, und zwar in dem Fundament zu dem Anbau meines Hauses«, fuhr er dann lachend fort. »Mona Stretelli habe ich aber nicht ermordet. Darauf kann ich jeden Eid leisten. Es ist tatsächlich etwas hart für mich, Mackenzie, dass ich wegen eines Mordes gehängt werden soll, den ich gar nicht begangen habe.«
Er dachte eine Minute nach.
Ich möchte diese Monas Tretelli doch noch einmal wiedersehen und ihr gratulieren. Mackenzie antwortete nicht. Er hatte an jenem Tag in Monas Tasche eine Quittung für eine Schiffspassage in die Vereinigten Staaten gesehen, und um sich zu vergewissern, war er dann zum Waterloo-Bahnhof gegangen und hatte sie trotz ihrer guten Verkleidung erkannt. Sie war die alte Frau auf Krücken gewesen. Am Abend nach ihrer vermeintlichen Ermordung befand sie sich an Bord eines Ozeandampfers und fuhr einer neuen Heimat entgegen. Sie hatte sich die halb verbrannten Menschenknochen in einem anatomischen Institut besorgt und auf Morstels Grundstück zusammen mit dem Ring Antoinettes vergraben. Mackenzie hatte es gewusst, aber nichts davon gesagt und auch nichts getan, um die Sache aufzuklären. Sein Pflichtbewusstsein und sein Gerechtigkeitssinn waren in schweren Konflikt geraten, aber im Ganzen war er über den Ausgang des Falles Tretelli höchst befriedigt.
Das war der zweite und letzte Teil von Der Fall Tretelli von Edgar Wallace. Noch mehr Krimis von Edgar Wallace kannst du dir übrigens in meinem SK Audio Hörbücherkanal bei Apple Podcasts anhören. Da findest du zum Beispiel die erste Folge der Serie Der Preller, so eine Art Edgar Wallace-Version von Robin Hood. Außerdem hörst du Kalter Winter, heiße Spuren als AbonnentIn auch ohne Werbeunterbrechungen. Bis Weihnachten kannst du jetzt 7 Tage kostenlos reinhören. Den Link zu Apple Podcasts findest du in der Podcast-Beschreibung. Und hier geht's dann morgen weiter mit dem Anfang des letzten Krimis, der dich dann bis Heiligabend begleiten wird. Es fehlt natürlich noch ein Detektiv in der Runde unserer Ermittler. Sherlock Holmes ermittelt ab morgen im Fall des Beryl-Diadems. Ein wunderbarer Winterkrimi, bei dem die Spuren im Schnee eine tragende Rolle bei der Lösung des Falls spielen. Ich wünsche dir jetzt aber erstmal noch einen schönen 18. Dezember und freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören bei Kalter Winter, heiße Spuren.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.